ich würde jetzt einfach mal ein bisschen enger fassen, das Thema, nämlich wie über Gott sprechen. Nicht wie mit Gott sprechen, das wäre das Beten, sondern wie über Gott sprechen. Und über Gott zu sprechen ist ja bekanntlich deswegen so schwierig, weil er nicht fassbar ist und mit unseren körperlichen Sinnen nicht wahrnehmbar ist. Aber Gott ist zu erahnen, zumindest, wenn im gut besten Fall wahrzunehmen, mit den Sinnen der Seele. Aber wenn das passiert, und es passiert wohl immer wieder, uns und den großen Heiligen und Menschen, die uns von Gott erzählt haben, vielleicht auch, aber dann ist es immer eine individuelle Wahrnehmung. Wenn ich etwas von Gott verstehe, heißt es nur lange nicht, dass es der andere genauso versteht. Wenn ich heute den Wetterbericht Ihnen vortrage, dann weiß ich, Sie alle verstehen das Gleiche, was ich sage. Aber wenn ich von meiner Erfahrung mit Gott erzähle, dann kann man sich nicht sicher sein, ob das auch so rüberkommt, wie es ich erlebt habe, also wie es meine Erfahrungswelt war. Aber eines kann schon mal festgehalten werden: Über Gott sprechen Menschen, die in irgendeiner Weise an ihn glauben. Nur dann, wenn absolut kein Glaubenswissen, keine Glaubenserfahrung und auch kein Glaubenswille da ist, so wie es eben 40 Jahre lang oder mehr die Kommunisten den Leuten haben versucht einzubläuen, wo Leute dann sagen, ja, die haben schon vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Also wenn das schon so weit weg ist, dass es gar nicht mehr in ihrer Vorstellungswelt, geschweige denn in ihrer Erfahrungswelt vorkommt, dann ist es schon sehr schwierig. Aber nach Paulus wird der Glaube an Gott durch das Wort der Verkündigung weitergeben. Also der Glaube kommt durch das Wort, schreibt der Paulus. Das war aus seiner Sicht damals richtig, nachvollziehbar. Aber wie wir wissen und wie es die Erfahrung vieler Eltern ist, die ihren Kindern den Glauben weiterzugeben versuchen, das Wort allein genügt nicht. Denn das kann in dem einen Ohr rein und im anderen wieder rausgehen. Also das Wort heutzutage ist nicht mehr das alleinige Transportmittel des Glaubens, so wie es noch vielleicht zu Paulus Zeiten gewesen ist. Machen wir mal einen ganzen Sprung zurück zum Vater des Glaubens, so wie der Name Abraham heißt, den Patriarchen, und den anderen beiden noch dazu, Isaak und Jakob. Da heißt es, sie haben von Gott was verstanden und haben mit ihrem ganzen Haus geglaubt. Und da kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, wie ist das? Das kann nur so in einer knochenharten patriarchalen Gesellschaft sein, das, was der Vater des Hauses, der Mann sagt, das wird gemacht, getan, geglaubt oder sonst irgendwie nachvollzogen. Also der Abraham, der hat etwas von Gott verstanden. Er soll ausziehen, er soll seinen Sohn opfern, er soll alles Mögliche machen und er hat es getan. Und seine ganze Sippe hat mitgemacht. Das heißt also, die haben das geglaubt, was der Abraham sagte. Die haben es nicht selbst erfahren von Gott, was da jetzt plötzlich Sache ist, sondern die haben seinem Wort geglaubt. Und später sehen wir dann in der ganzen Offenbarungsgeschichte, der direkte Kontakt, so wie es bei Abraham gewesen ist oder auch bei Jakob, der noch mit dem Gottesmann am Ufer des Jabok gestritten, gekämpft hat. So dieser direkte Kontakt, der direkte Bezug zu Gott, der ging dann durch verschiedene Umstände den Menschen verloren. Also hat Gott Propheten eingesetzt. Und die Propheten haben dann den Menschen verkündet, wiederum mit Worten, was der Wille Gottes ist. Wenn wir jetzt von den Propheten mal den Mose als den besonderen Propheten betrachten, da heißt es in der Bibel, Gott hat mit ihm von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Und er hat auch Gott ins Angesicht schauen dürfen, ohne dabei zu sterben, denn damals war eben so die Überzeugung, wer Gott sieht, stirbt. Aber der Mose konnte das, durfte das. Und ihm hat Gott wichtige Aufträge erteilt, zum einen das Volk Israel aus der Knechtschaft herauszuführen, aus Ägypten. Und das Ganze ging dann noch weiter. Auf dem Berg Sinai hat Gott diesem Mose sein Gesetz mitgeteilt. Also auch wieder Worte. Und der Mose hat das Volk Israel darauf verpflichtet, auf dieses Gesetz. Er hat gesagt, wählt den Tod oder das Leben. Ich wähle das Leben. Und dann sagt das ganze Volk, es sei uns fern, uns von diesem Gott da, dem nicht zu folgen. Und er hat das ganze Volk auf die 10 Worte Gottes, auf die 10 Gebote eingeschworen. Aber als die Frage im Anstand, Moment, ich soll jetzt zu den Israeliten gehen und sagen, Gott hat mir gesagt, wir packen die Sache und ziehen aus Ägypten. Was ist denn das für ein Gott? Und er hat Gott gefragt, ja, was soll ich denn sagen, wer du bist oder was du für ein... Er hat ja auch offensichtlich nicht so die ganz große Erfahrung mit diesem Gott gesammelt, den er da plötzlich im brennenden Dornbusch da angetroffen hat und diese Begegnung hatte. Und da kam eben Gott, der sagte, keine besonderen Persönlichkeitsmerkmale, sondern nur einen verschlüsselten Namen, der alles und für einen, der glaubt, alles sagt und für einen, der nicht glaubt, nichts sagt. Also um den Namen Gottes überhaupt anrufen zu können, setzt schon mal Glaube voraus, denn sonst sagt einem das nichts. Und bei den Israeliten damals, in der damaligen Kultur, da war der Name noch etwas sehr viel mehr als heute Programm. Das war also nicht nur ein Omen, so könnte sein oder was, sondern das war der Ausdruck für etwas, was passiert ist. Also zieht sich ja hin bis zu Jesus, dessen Name heißt Gott heilt und so eben alle anderen Namen. Mose ist auch die Bedeutung, der aus dem Wasser gezogen worden ist. Also es gehört ganz fest zu ihm, dieser Name. Es ist Teil seiner Geschichte. Also damals war offensichtlich über Gott zu sprechen, zu Zeiten des Mose, war über sein Gesetz zu sprechen, was er gegeben hat. Oder eben auch darüber zu sprechen, was Gott mit dem Volk Israel gemacht hat, als es aus Ägypten rausgeholt hat. Also dieses Sprechen über diesen Gott Yahweh ist die Tat der Befreiung aus der Knechtschaft und der Zug durchs Rote Meer natürlich als ganz wichtiges Ereignis und schließlich die Übergabe der Lebensregeln des Gesetzes Jahwes. Also da, wenn man über Gott gesprochen hat, dann über das, was er gemacht hat.
Aber nicht nur da, sondern auch über das, was er verheißen hat.
Ja gut, was sich dann erfüllt und so weiter. Ja. Also, aber so in den wesentlichen Merkmalen, dass die Größe Gottes wurde immer darin gelobt, gepriesen, in dem, was er gemacht hat. Ja? Ja? Mose hat über Gott gesprochen und die Juden, das Volk Israel hat über Gott gesprochen, indem sie das immer wieder in Erinnerung gebracht hat, was Gott getan hat. Und das ist ja heute noch im Paschamahl so, dass der Jüngste der Familie fragen muss, was ist damals passiert, und dann wird das, die ganze Geschichte, wieder ins Gedächtnis gerufen. Nach Mose kam natürlich dann noch eine ganze Reihe von Propheten in der ganzen Offenbarungsgeschichte. Und bei den Propheten ist es ja so, das war eine ganz heikle Angelegenheit, denn Prophet zu sein war damals mitunter ein denkbar lukrativer Job. Denn Propheten wurden angestellt beim König. Der König brauchte Propheten, die ihm vorhersagten, gewinnst du den Krieg oder gewinnst du nicht oder musst du das machen oder jenes. Und von daher war die Bezeichnung Prophet etwas schillernd, aber nicht ganz so, wie es von Gott her immer gedacht war. Denn es gab eben genügend falsche Propheten. Und ob jetzt einer ein richtiger oder falscher Prophet war, das war letztlich nur daran zu verifizieren, ist es eingetreten, was er gesagt hat oder nicht. So, und wenn es eingetreten war, und das konnte womöglich lange dauern, dann hat er Glück gehabt, und wenn es ein falscher Prophet war, dann ging es ihm eher schlecht. Die Propheten verkündeten, was Gott ihnen sagte, jetzt gehen wir mal von den biblischen Propheten aus, und das waren im Wesentlichen Mahnungen und Vorhersagen, weil König David dies oder jenes oder Salomo dies oder jenes gemacht hat, deswegen wird sein Reich gespalten und untergehen und alles sowas. Also das hat Gott durch die Propheten verkünden lassen. Also über Gott zu sprechen bedeutete das zu verkünden, was er tut oder was er getan hat für sein auserwähltes Volk. Da war nicht viel von Theologie die Rede wie heute, sondern da waren Fakten. Das hat Gott gemacht. Natürlich immer mit viel Interpretation und mit gedeuteten Erfahrungen verbunden, aber im Wesentlichen war Verkündigung immer das, was Gott getan hat. Im israelitischen Kult wurden bei den Gottesdiensten neben den Großtaten Gottes auch mit Lobes- und Dankeshymnen über Gott gesprochen. Zum Beispiel in den Psalmen. Also das Sprechen über Gott wurde kultisch nochmal verfeinert in Gebeten, Gesängen, Dankeshymnen, Lobpreisungen und alles sowas. Also da hat sich dann neben den Aufzählungen von geschichtlichen Fakten, was Gott mit seinem Volk alles vollbracht hat, hat sich dann angereichert mit Lobes- und Dankeshymnen. Denn für das Volk Israel war es ja konstitutiv, dass sie von Gott aus Ägypten herausgeführt worden sind, sonst wären sie noch für etliche Jahrhunderte oder undefinierbare Zeit die Sklaven der Ägypter geblieben, die billige Arbeit gemacht haben. Und also das war, und mit dem Auszug aus Ägypten war ihnen bewusst, sie sind das Volk Gottes im Gegensatz zu Pharao, der von Gott gestraft und im Roten Meer vernichtet wird. Jetzt mache ich einen Sprung. Also bei den Israeliten in jüdischer Tradition war es also Geschichte und Lob und Dank, über Gott zu sprechen. Mit Jesus hat eine neue Art, über Gott zu sprechen, begonnen. Nämlich, Jesus hat erstmal das Gesetz stark vereinfacht und lebbar gemacht. Entrümpelt, kann man auch sagen. Und das, was offensichtlich widersprüchlich war zum göttlichen Gesetz, klar beim Namen genannt. Und auch wenn er das Gesetz Mose nicht außer Kraft setzen durfte, glaubt nicht, ich bin gekommen, um Gesetz aufzuheben, sondern den tieferen Sinn zu erfüllen, was Gott in dieses Gesetz hineingelegt hat, nämlich die Liebe zu die Nächstenliebe und die Liebe zu Gott. Also, Jesus hat über Gott gesprochen und das Gesetz stark auf das Wesentliche konzentriert. Er hat auch kaum Drohbotschaften ausgesprochen. Er hat zwar gesagt, also, wer nicht wachsam ist, wie wir heute im Evangelium gehört haben, ich habe es heute bei der Kindermesse um 10 Uhr den letzten Teil nicht lesen lassen, wo den in Stücke haut, der also nicht wachsam ist und ihn empfängt, sondern er belohnt die, die wachsam sind und bedient sie. Das ist viel schöner, das hervorzuheben. Und Jesus hat über Gott gesprochen dadurch, dass er seine Eigenschaften hervorgehoben hat. Und seine Eigenschaften sind Barmherzigkeit, Geduld, Liebe, sind, ja, seine wesentliche Eigenschaft besteht darin, in der Beziehung, die ein Vater zu seinen Kindern hat. Also da ist schon ein Gegenüber, das ist nicht so ein Pantheismus, wo also alles irgendwie vermischt ist in Gott. Also er hat schon den Gott der Beziehung verkündet. Er hat einen Vater, und du bist im Himmel, also du bist nicht hier schon im Weinglas oder sonst irgendwie, sondern er hat schon für die Menschen damals verständlich zu machen versucht, in ihrem damaligen Gottesverständnis natürlich immer, dass Gott ein Gott der Beziehung ist. Und eine Beziehung hat man immer mit einem, der gegenüber ist. Im Laufe der Kirchengeschichte gab es dann verschiedene Weisen der Verkündigung, die heute nicht mehr so ganz nachvollziehbar sind. Also wenn man nur an die großen Prediger denkt, die dann womöglich bis der Anselm von Canterbury, der bis heute in den Köpfen rumgeistert und der gar nicht mehr geht, obwohl er Kirchenvater ist. Ne? Also er hat viel geschrieben, aber er hat auch einiges, was heute gar nicht mehr geht. Also gibt es verschiedene Weisen der Verkündigung, kann man nicht mehr alles so eins zu eins heute auch noch sagen oder denken, denn seit Menschen lesen und schreiben gelernt haben, hat sich auch das Sprechen über Gott verändert. Verkündigung war nicht nur gesprochenes Wort, so wie es noch im Verständnis von Paulus war, und deswegen flüchtig, sondern es wurde geschrieben und damit hat es einen dauerhaften Bestand gehabt, das auch später noch nachlesbar war. Verbum volant, scriptum rimanet, also das Wort fliegt weg und das Geschriebene bleibt. Im Medienzeitalter hat die Verkündigung, das Sprechen über Gott, nochmals einen anderen Charakter bekommen, denn zu Zeiten Luthers, Mittelalter und so weiter, da brauchte man für alles, was man über Gott geschrieben hat, den Imprimatur, also die kirchliche Druckerlaubnis. Sonst durfte das gar nicht erst gedruckt werden, geschweige denn gelesen. Seit es die Medien gibt, kann jeder seinen Senf da in Facebook und auf Internetseiten veröffentlichen. Und tatsächlich wird es auch gemacht. Also es ist noch nie so viel verkündet worden über Gott und den Glauben wie heutzutage. Also noch nie so viele Radiosendungen gewesen, noch nie so viele Fernsehsendungen und noch nie so viele Clips im Internet abrufbar und so weiter. Also es ist eine Fülle von Sprechen über Gott, dass man schon den Eindruck hat, jetzt ist es ein bisschen inflationär geworden. Das kann man gar nicht mehr alles anhören und nicht mehr alles so glauben, wie es da steht. Also manchmal, wenn ich so Fetzen mitkriege, die ich im Evangeliumsrundfunk höre, dann denke ich mir, oh, da, kleine Zeitreise zurück in die Reformation mit ähnlichen verbalen Rundumschlägen. Also, wie gesagt, heute im Medienzeitalter hat das Reden über Gott nochmal einen anderen Charakter bekommen. Und das führt dazu, weil jeder sagen kann, was er von Gott hält oder über ihn glaubt oder für richtig hält, das führt tatsächlich dazu, dass es immer mehr Glaubensgemeinschaften gibt. Also Beispiel, der Ökumenische Weltkirchenrat in Genf. An diesem Tisch sitzen 248 Kirchen und Gemeinschaften aus der Reformation. Schon eine ganze Menge. Als das Lutherjahr war, habe ich im Gropiusbau die Ausstellung, stand dann so, es gibt in Korea 377 verschiedene Kirchen. Neulich höre ich von einem Missionar aus, weiß nicht woher der kam, das ist noch gar nichts, in Südamerika geht es in die Tausende verschiedene Kirchen. Also gibt es keinen Überblick mehr, jeder darf seine Überzeugung über Gott und die Welt verkünden. Und wenn er Anhänger findet, dann hat er auch schon seine kirchliche Gemeinschaft oder wie auch immer, seine Autorisierung vom Heiligen Geist. Da wird es dann unübersichtlich. Da wird Verkündigung und Reden über Gott wird in einer Weise betrieben, die nicht unproblematisch ist, weil man dann sich natürlich fragen muss, wenn es in Korea 377 verschiedene, ja, wer verkündet jetzt die Wahrheit? Denn die haben unterschiedliche Lehre auch noch. Ne? Es ist ja nicht so, dass sie unterschiedliche Prediger haben, sondern sie haben ja auch in ihrem Glaubensgerüst Unterschiede. Also da ist die Frage nach der Wahrheit, die ist da eine endlose Frage. Und deswegen, wenn man das so sieht, fragt man sich natürlich, damit die Menschen glauben, was braucht es außer dem Wort sonst noch? Und ich bin mal da auf ein paar so Komponenten gekommen beim Nachdenken, nämlich die menschennahe Komponente. Also es braucht immer eine Zielgruppe. Wem möchte ich das sagen? Und da gibt es eben die verschiedensten Oberschicht, Unterschicht, Frauen, Männer, Jugend. Also die, wenn die ihre Zielgruppe ansprechen können, die Befreiungstheologie, die Unterdrückten von Südamerika, dann kommt die Verkündigung an. Dann als nächstes braucht es die soziale Komponente. Der Zuhörer muss verstehen oder begreifen können, was tun die für mich? Komme ich davor? Also es ist auch, wenn Jesus sagt, nicht der, der nur Herr sagt, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Also kommt da der Wille Gottes, kommen da die Menschen vor, die Gott hier ansprechen möchte. Und als drittes die charismatische Komponente. Also kommt der Prediger mit seiner Rhetorik an. Und es gibt ja viele bekannte, ich nenne jetzt nur mal so eine Handvoll allgemein bekannte Prediger, den Martin Luther King, den Billy Graham, Pater Leppich, Speckpater Wehrenfried, Ulrich Pazzani, Anselm Grün. Das sind alles so charismatische Prediger, die einen bestimmten Zuhörerkreis voll ansprechen und begeistern. Andere gar nicht. Also wer schon mal den Pazzani gehört hat, der hat schon eine schillernde Rhetorik, aber ich würde mich jetzt da nicht sagen, okay, ich schließe mich jetzt dem an oder so. Ne? Also, aber es gibt eben ganz viele, dieses Christ 2000, was der damals gegründet hatte, oder Anselm Grün, der immer vor ausgebuchten Häusern spricht. Also jedenfalls die charismatische Komponente kommt bei der Verkündigung heutzutage noch ganz besonders hinzu und schließlich die mystische Komponente, also es braucht auch etwas, was geistlichen Tiefgang hat, nur mit Schlagworten, nur mit Effekthascherei oder so, kann Verkündigung nicht funktionieren, sondern da muss auch wirklich Geistvolles und Geistliches rüberkommen, gut verpackt, gut dargebracht, dann kann Verkündigung gelingen. Die katholische Kirche von heute zerbricht sich natürlich den Kopf darüber, wie heute der Glaube verkündet werden soll. Viele sprechen von Neuevangelisierung. Das ist für mich so ein schlechtes Wort, was niemand vom Hocker reißt. Weil, warum Neuevangelisierung? Das könnte genauso gut heißen Neubiblisierung. Denn unser Glaube ist doch die ganze Bibel, nicht nur das Evangelium. Denn Evangelisierung, gehören jetzt da die Apostelbriefe mit dazu, oder? Egal wie, jedenfalls ist so ein Kunstwort, was eigentlich nicht so richtig passt. Und die Kirche tut sich schwer. Sie hat auch schon alle möglichen Studien angestellt, wie kriegt man die Verkündigung zielgruppengerecht in die verschiedenen Milieus rein? Was muss da passieren? Da gab es dann die Sinus-Milieu-Studie mit den Kartoffeln, mit dem berühmten und so. Hat außer diesen schlauen Analysen auch nichts gefruchtet. Für mich hat von Gott heute sprechen vor allen Dingen drei Dimensionen. Zum einen, man muss eine Sprache verwenden, die Menschen verstehen. Und da haben die Theologen reichlich Defizit und Nachholbedarf, denn die Theologen verstehen sich vielleicht unter sich, aber das einfache Volk steigt dann aus. Das kann das nicht mehr, wenn es zu dogmatisch, philosophisch, mystisch wird, dann funktioniert das nicht mehr so richtig. Also Beispiel Jesus, der hat die Sprache der Menschen verwendet, die er vor sich hatte, und das hat offensichtlich funktioniert.
Oder zu Gott ums Eck.
Gut, Glücksfall, wunderbar. Dann kann ich nur allen 27 Bischöfen in Deutschland aus den verschiedenen Diözesen die gleiche Sprachgewandtheit wünschen, die unser Nachbar hat. Aber das ist leider, wenn man die Leute erlebt, nicht immer so geglückt. Ne? So, und dann ganz wichtig, die zweite Dimension, die unbedingt dazugehört, die verbale Verkündigung muss mit den sichtbaren Fakten und Werken übereinstimmen. Also da gibt es dann schon wieder Defizite. Wenn Papst Franziskus die arme Kirche für die armen Leute verkündet und wir erleben das gar nicht, dass die Kirche arm ist, gut, er geht in die Kantine mit den anderen Bediensteten des Vatikans, und aber sonst in die Kirche vor Ort, wo macht sich jetzt die Armut sichtbar, die so sehr dem Franziskus am Herzen liegt, um auf das Wesentliche zu kommen, um nicht die Botschaft mit überbordenden Allüren da zu verstellen. Und schließlich die dritte Dimension, die strukturelle Verkündigung. Also keine Machtstrukturen, sondern Dienststrukturen braucht die Kirche. Nicht Titel der Auszeichnung, sondern Titel, die den Menschen sagen, ich bin für dich da. Also wenn ich mir jetzt, weiß nicht, so ein Monsignore, der ist eher, Moment, das ist ein Hochwürden, da muss man Abstand halten, das geht heute nicht mehr. Das war mal ganz wichtig früher, in früheren Zeiten, weil Monsignore offensichtlich mehr zu sagen hatte und man auf ihn mehr gehört hat, als wie auf einen einfachen Kaplan oder Kooperator oder so. Wenn der Monsignore gepredigt hat, dann war das schon mal ein Bonus vorweg. Aber das zählt heute alles nicht mehr, deswegen strukturelle Verkündigung ohne Anleihen von weltlicher Macht. Und apropos weltliche Macht, da hat ja Papst Benedikt schon reichlich drüber gesprochen, dass die Kirche eine Entweltlichung braucht. Das ist auch so ein krummes Wort. Also gemeint ist, dass alles, was so in der Welt wichtig und bedeutend und hoch angesehen, dass es in der Kirche keine Rolle spielen soll, also keine repräsentativen Geschichten oder so. Aber er ist leider nicht sehr alt geworden in dem Amt und deswegen konnte er die Entweltlichung nicht vorantreiben und nach ihm spricht auch niemand mehr darüber. Gut, den Begriff Entweltlichung verwendet niemand mehr so an bedeutsamen Reden. Papst Franziskus spricht von Armut, die der Kirche besser steht als der Reichtum. So, und ich komme allmählich zum Schluss. Von Gott zu sprechen benötigt wichtige Voraussetzungen. Zum einen nicht zu einem Alltagslärm noch eins draufsetzen, sondern es braucht Stille, es braucht Wüste, die Sinne der Seele aktivieren. Und von Gott zu sprechen braucht Zuhörer, die von Gott etwas hören wollen. Im eigenen Herzen und auch in den Worten anderer, aber diese Bereitschaft, sich treffen zu lassen, auch emotional. Normalerweise sind wir Katholiken ja, was die Emotionen im Gottesdienst in der Kirche angeht, Emotionsmuffel, da wenn einer schon mal die Hände hebt zum Halleluja, dann gucken schon, hat sich jetzt hier ein Sektierer verlaufen oder was? Also da haben wir echt noch was aufzuholen, ohne was zu kopieren, sondern das ist einfach Glaube und Verkündigung hat auch was mit Emotionen zu tun.
Ja, die kann man aber nach innen kehren.
Die kann man nach innen kehren, genau. Ja. Ja, also man kann sich treffen lassen und das müssen die anderen gar nicht mitkriegen, haben sie schon recht.
Also ich bin dafür, also ich brauche die Hände nicht hochzuwerfen.
Ja. Nein, gut. Und schließlich, was noch eine wichtige Voraussetzung ist, nämlich die Bereitschaft, Konsequenzen zu ziehen, kleine Schritte zu machen, aber eben konkrete Schritte. Von Gott zu sprechen führt idealerweise immer zu einer Gotteserfahrung oder Gottesbegegnung. Das ist der Kern der ganzen Verkündigung. Menschen eine Gotteserfahrung machen zu lassen. Wie auch immer die aussieht, die muss und wird bei jedem anders aussehen. Und deswegen von Gott heute sprechen, Fragezeichen. So wie es die Juden, die Israeliten gemacht haben, ihn loben und danken. Kommt ja auch in einer Redewendung häufig zum Ausdruck. Die meistens gar nicht so bewusst gebraucht wird, aber mich freut es immer, wenn es einer sagt, Gott sei Dank. Also dann wissen wir schon, wir sprechen über Gott, wir danken ihm, über Gott zu sprechen, die Taten sprechen lassen, so wie der heilige Franziskus gesagt hat zu seinen Mitbrüdern, geht und verkündet die frohe Botschaft und wenn es sein muss, auch mit Worten. Also die Verkündigung kommt durch das Leben, durch Gemeinschaftserfahrung, die Atmosphäre, die spricht, und die Verkündigung ist Frucht von Achtsamkeit und Aufmerksamkeit auf das, was im Herzen passiert.